Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Gerade in einem der letzten Podcast-Ausgaben ist im Zusammenhang auch mit Vitamin B12 das Stichwort Demenz gefallen. Und das nehmen wir mal zum Anlass, dass wir das Thema Demenz heute in dieser Podcast-Episode vertiefen.
Ja, es gibt nämlich so viele andere Faktoren und wir werden das auch nicht erschöpfend behandeln heute. Das definitiv nicht, weil es gibt so viele andere Faktoren, die in Bezug auf Demenz eine große Rolle spielen. Aber wir können vielleicht ein paar wichtige Punkte rausholen, die jeder selbst beachten kann. Wir hatten also in dem letzten Podcast schon angefangen oder vorletzten Podcast mit B12. Das kann jeder einfach überprüfen lassen. Da kann jeder sich drum kümmern. Insbesondere in Zeiten, wo der Veganismus sehr auf dem Vormarsch ist. Da haben wir ja wirklich große Mängel an B12. Da ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man einen ausgeglichenen B12-Spiegel hat. Und um das auch noch mal kurz zu wiederholen, man muss das auch messen, weil es Leute gibt, die nehmen das B12 nicht richtig auf.
Okay, das ist der erste Punkt, aber die Ernährung alleine ist es nicht. Das heißt also auch jemand, der Fleisch isst, sollte durchaus auf seinen Vitamin B12-Spiegel schauen.
Genau, weil es nämlich Autoimmunerkrankungen des Magens gibt und da kann es sein, dass das B12 nicht aufgenommen wird. Es gibt aber noch einen anderen sehr großen Faktor. Ich habe gerade kürzlich eine Patientin neu aufgenommen, die nimmt seit über 20 Jahren Pantoprazol oder das heißt auch Pantozol oder es gibt noch andere Namen dafür, Omeprazol. Es gibt verschiedene, Omep hieß es mal eine Zeit lang, verschiedene Begriffe dafür. Das sind Säureblocker für den Magen. Und die gibt man eigentlich bei Leuten, die Magenprobleme haben. Und ursprünglich waren die mal dafür angedacht, dass die nur auf der Intensivstation für 3 Tage gegeben werden sollten oder für eine kurze Zeit, wenn Leute auf der Intensivstation sind und der Magen geschützt werden soll. Mittlerweile ist das ausgeufert und selbst junge Leute, wie die Patientin jetzt, nehmen über Jahrzehnte diese Säureblocker. Und das ist ein ganz großes Problem, nicht nur für die B12-Aufnahme, denn die Magensäure ist sehr wichtig, damit der Intrinsic Factor aktiviert wird und B12 aufgenommen wird. Aber es ist auch deshalb wichtig, weil ja, wenn der Magen nicht seine Säure ausschüttet, der ganze Magen-Darm-Trakt hinten ran Probleme hat. Also die ganzen pH-Verhältnisse stimmen nicht mehr und viele Nährstoffe werden nicht aufgenommen. Also müssen wir schon mal gucken, nehmen Leute Säureblocker, weil die eben nicht nur B12-Aufnahme stören, sondern auch die Aufnahme von anderen Nahrungsmitteln und überhaupt sehr viel im Magen-Darm-Trakt.
Das heißt, immer wenn ich etwas einnehme, das haben wir, glaube ich, in diesem Podcast auch schon häufiger behandelt, habe ich auch eine Wirkung, die ich nicht möchte oder die halt einfach mitgeliefert wird mit dem Präparat und die sollte man im Auge haben.
Genau. Ein anderes Präparat in diesem Zusammenhang sind zum Beispiel oder eine andere Präparategruppe sind die Statine. Das sind die Fettsenker, Cholesterinsenker. Die stehen auch im Verdacht, dass sie zu Demenz führen können, weil sie eben dafür sorgen, dass Coenzym Q10 nicht mehr richtig gebildet wird. Das ist das eine. Coenzym Q10 ist wichtig für die Mitochondrien, dass die Energie bilden können, unsere kleinen Kraftwerke. Diese Bildung wird schon mal gebremst. Und das andere ist, natürlich wird das Cholesterin gesenkt. Das ist ja Ziel dieser Cholesterinsenker. Aber wir müssen halt wissen, dass Cholesterin ganz wichtig ist für die Stabilität der Zellen. Wenn man zu niedriges Cholesterin hat im Blut, dann stellt man fest, dass die Leute depressiv werden. Also es hat auch negative Auswirkungen. Und ja, Cholesterin ist einfach ein wichtiger Bestandteil unserer Zellen. Also man verteufelt es im Moment, weil man denkt, es gäbe Herz-Kreislauf-Erkrankungen dafür. Das ist so die Arbeitshypothese. Dass da aber noch viele andere Sachen eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Entzündungen im Gefäßsystem, die dann eben dazu führen, dass diese Cholesterine sich auf die Entzündungen legen wie kleine Pflaster und dadurch die Gefäße erst enger werden. Das wird noch nicht so sehr beachtet. Das heißt also, man setzt sich nicht so sehr mit der Entzündung auseinander, die in den Gefäßen stattfindet, sondern lieber mit diesen Pflastern, um es mal ganz bildlich auszudrücken. Und ich denke, da kann man noch mal drüber nachdenken, insbesondere da die Herz-Kreislauf-Erkrankungen ja im Moment wieder mal die ziemlich weit vorne liegen in den Todesursachen und schweren Erkrankungen in Deutschland und so viele Leute sind versorgt mit Cholesterinsenkern, dann fragt man sich doch, bringen die denn zu viel? Ja, also irgendwie scheint das nicht ganz so effektiv zu sein. Also ich würde die mal kritisch beleuchten wollen. Definitiv gibt es Studien, die den Hinweis geben, dass Cholesterinsenker auch eine Demenz hervorrufen können.
Ist da vielleicht das Problem auch, man guckt ja bei Medikamenten, welche Wirkweise haben sie? Und jetzt würde ich eine Demenz natürlich vielleicht in einem jahrzehntelangen Prozess einsortieren.
Das ist genau der Punkt. Und darum finde ich es auch so wichtig, dass wir jetzt darüber reden, damit Leute, die uns zuhören, schon mal einige Sachen in Angriff nehmen können oder genau angucken können, damit sie eben später nicht in diese Demenzgeschichte reinrutschen. Denn wenn das dann erstmal anfängt, ist es natürlich schon sehr spät, ne? Du kannst zwar, es wird immer wieder beschrieben, dass Patienten mit einer beginnenden Demenz, mit einer stark kohlenhydratreduzierten Diät aus dieser Demenzgeschichte wieder rausgeholt werden konnten und das zurückgedreht werden konnte. Aber es wäre natürlich schön, man würde schon 20, 30 Jahre vorher anfangen und bewusster leben, um eben gar nicht erst da reinzukommen.
Jetzt haben wir so viel, auf das wir schauen müssen, ne? Wir haben auf das, was wir einnehmen vielleicht. Wir schauen auf unsere Ernährung. Wo schauen wir noch hin?
Die Ernährung nochmal, um es auch nochmal ganz stark zu betonen, da ist es wirklich wichtig, dass wir wenig Kohlenhydrate essen, und zwar ab heute. Und das ist wichtig für später, ja, und das ist aber auch wichtig für jetzt. Es gibt so viele Leute, die mir sagen, sie essen Kohlenhydrat reduziert und da seitdem sind die Entzündungen weniger. Das ist übrigens der Hauptpunkt, ja, also weshalb man Kohlenhydrate reduzieren sollte, weil die Kohlenhydrate führen zu Entzündungen und Entzündungen führen zu Demenz. Also da sind so die Verbindungen, ja. Und da gibt es viele Leute, die sagen mir jetzt auch schon, dass es ihnen schon viel besser geht. Und wenn es einem damit doch jetzt schon besser geht, dann ist es doch ein cooles Tool, um dann eben einer Demenz vorzubeugen. Aber was auch wichtig ist, ist zum Beispiel tatsächlich der Sport bzw. die muskuläre Anstrengung. Unsere Muskeln gelten als Organ, nicht nur um uns von hier nach dort zu bringen, sondern als Stoffwechselorgan. Das heißt, je besser der Muskelaufbau ist, je mehr Muskeln man aufbaut, natürlich nicht so exzessiv jetzt, ja, also ich möchte jetzt niemanden sehen, der nur Muskeln hat und gar kein Körperfett mehr und so weiter. Das ist vollkommen übertrieben, meiner Ansicht nach, diese Bodybuilding-Geschichten. Also da möchte ich hin. Aber dieser moderate Muskelaufbau und natürlich auch moderate Bewegung, also Herz-Kreislauf-Training, sind super wichtig, weil die Durchblutung verbessert wird, weil Entzündungen reduziert werden, weil der Zuckerstoffwechsel in bessere Bahnen geleitet wird. Ja, und wie gesagt, also es gibt noch einige Parameter medizinischer Art, die in der Muskulatur sitzen oder mit der Muskulatur in Verbindung stehen, warum Muskeln wichtig sind. Nicht umsonst werden Leute in Muskeltraining geschickt, sage ich mal, die zum Beispiel auch Krebserkrankungen haben. Ja, bei Krebserkrankungen ist ein Muskelaufbau auch sehr wichtig, damit die ganzen Stoffwechselleistungen sich wieder normalisieren können. Also Muskeln, wie gesagt, helfen uns nicht nur von hier nach dort, sondern die sind auch wichtig für unseren Stoffwechsel.
So, was haben wir noch?
Über die Fette haben wir gesprochen, über die Entzündungen haben wir gesprochen. Dann ist noch ein wichtiger Faktor Infektionskrankheiten. Da gibt es Erreger und die dürfen wir nicht unterschätzen. Also es gab früher mal ganz häufig, ist aber immer noch, kommt immer noch vor, sieht man nur nicht, Syphilis. Syphilis ist ja eine Geschlechtskrankheit. Kommt vor, hieß es auch mal, es würde ganz Europa wieder überschwemmen, ist jetzt nicht passiert, aber es kommt schon häufig vor, Syphilis. Und das ist eine Krankheit, die wird ausgelöst durch Erreger, die nennen sich Treponemen, Treponema pallidum. Und diese Treponemen sehen so korkenzieherartig aus. Also es gab auf jeden Fall einige Musiker, klassische Musik, nicht genau weiß, aber die hatten auch Syphilis. Das war damals ja sehr häufig, noch, also viel häufiger noch als heute, obwohl es auch nicht zu unterschätzen ist. Und ja, die wurden dann eben auch dement, ja. Das also Syphilis führt zu Demenz. So, und jetzt gibt es einen Erreger, der ist dem Syphilis-Erreger sehr ähnlich, weil er aus der gleichen Familie stammt. Und das sind die Borrelien. Borrelien sehen auch korkenzieherartig aus und gehören eben zu dieser Familie, sind den Syphilis-Erregern sehr ähnlich. Die Syphilis ist bekannt dafür, dass sie alle möglichen Symptome macht. Und bei der Borreliose ist es eigentlich das Gleiche. Die Borreliose macht auch alles Mögliche. Und wenn du eine chronische Neuroborreliose hast, also Borrelien in den Nerven, kann das auch zu Demenz führen zum Beispiel. Also insofern sollte man das so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass man ja ein bisschen auf dem Schirm hat, habe ich Zecken, habe ich keine Zecken. Wenn man Zecken hatte, direkt die Zecken aufheben und einschicken ins Labor, damit man feststellen kann, ob die Borrelien hat. Denn das später im Menschen festzustellen, ist manchmal gar nicht so einfach. Darauf sollte man achten. Und es gibt auch die Chlamydien, die können auch in eine Demenz führen, überhaupt zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so. Also ein bisschen Blick auch haben auf Erreger kann man zumindest, ja. Wenn man natürlich total fit ist, wird man jetzt nicht sagen, ich untersuche mich jetzt auf eine Borreliose und auf Chlamydien für den Fall, dass ich das habe, behandle das, damit ich später keine Demenz kriege. Das ist natürlich Quatsch. Aber Leute, die eben mit Zecken zu tun haben, sollten diese Zecken direkt einschicken und untersuchen lassen. Oder wer weiß, er hat eine Borreliose oder hatte das schon mal, sollte mal checken lassen, ob die wieder aktiv ist. Das macht man mit dem sogenannten ELISpot. Also nicht mit Antikörpertestungen, sondern mit dem ELISpot. Und wenn man da sieht, da ist wieder mal eine Aktivität oder so, dann kann man naturheilkundlich dagegen vorgehen. Aber du siehst schon, dieses Gebiet ist riesig. Ja, also es gibt total viel. Es gibt noch eine Sache, die mir vielleicht noch in den Kopf kommt, die wichtig ist. Wenn wir entgiften, dann spielt der Schwefel immer eine große Rolle. Und Schwefel ist enthalten in Glutathion. Darüber haben wir auch schon Podcasts gemacht. Glutathion ist sehr wichtig für die Entgiftung, wird übrigens massiv verbraucht, wenn man Paracetamol nimmt. Das ist auch der Grund, warum Kinder, die ganz viel Paracetamol kriegen, Gefahr laufen, in ein Leberkoma zu fallen. Weil, und daran auch zu versterben, an der Leber, also am Leberausfall sozusagen, weil das Paracetamol das Glutathion verbraucht. Glutathion enthält Schwefelgruppen und die sind auch sehr wichtig, um im Gehirn, also überhaupt im ganzen Körper sind die wichtig, aber auch um im Gehirn Entzündungen gegenzusteuern. Und wenn Schwefel fehlt oder wenn Glutathion nicht da ist, weil es einfach für andere Sachen verbraucht wird, ja, auch dann laufen wir eher Gefahr, in eine Demenz zu gehen irgendwann. Also Entgiftungsthemen sind auch wichtig, Schwefel ist wichtig für uns. Natürlich der bekannte Stress. Wenn wir massiven Stress haben, werden Entzündungen angetriggert und auch darunter leidet unser Gehirn. Alkohol spielt eine große Rolle, sehr, sehr wichtig. Ich weiß, ich befinde mich hier unter ganz vielen Winzern und laufe jetzt Gefahr, ein Bashing zu kriegen. Nein, nicht wirklich, glaube ich. Aber Alkohol ist tatsächlich, also es ist schon so, wenn du jeden Tag ein Weinchen trinkst, hast du schon eventuell ein Problem. Ja, ein Glas. Also nicht eine Flasche. So, das sind diese ganzen Faktoren. Ich denke, es gibt Sachen, auf die man gut achten kann, die wirklich einfach sind. Und das ist erstmal die Ernährung, Süßigkeiten rausschmeißen oder beziehungsweise immer mal ein Loading Day machen, alle paar Monate oder so, dass man sich dann mal was gönnt, ja. Dann eben gucken, dass die Mikronährstoffe gut vorhanden sind. Dann ein bisschen Bewegung, ein bisschen Sport, bei Medikamenten gucken, was machen die denn? Nehme ich da Medikamente, die mir langfristig schaden können? Einfach mal ein bisschen recherchieren und dann hat man schon ganz viel für sich getan. Und ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Deshalb fand ich es sehr sinnvoll, dass wir darüber mal einen kleinen Podcast machen.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.